Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, alle sind so lieb zu mir, ich weiß gar nicht warum. Wenn sie lieb zu mir sind in Deutschland, werde ich nervös. Ist da was verkehrt? Ja, ich dachte, wir reden noch einmal kurz über Gottes Tenne. Es geht darum, dass man Gottes Gerechtigkeit nicht trennen kann von seiner Liebe. Denn die Gerechtigkeit Christi hat ja auch das dazu gebracht, dass Gott selber Mensch wurde und sterben musste für uns. Denn die Gerechtigkeit kann nicht getrennt werden von seiner Liebe. Und wenn wir Harmonie im Himmel haben wollen und wenn die ewig anhalten soll, dann muss diese Gerechtigkeit auch in alle Ewigkeit gleich bleiben. Und wir müssen uns dieser Gerechtigkeit annehmen, nicht weil wir Angst haben vor Gott, sondern wegen seiner Liebe auch verstehen, dass das der richtige Weg ist. Und dann wird sein Wille mein Wille, und dann bin ich kein Sklave, sondern ein Bruder. Das ist das Schöne am Evangelium. Ja, was passiert mit Gottes Tenne? So sieht eine Tenne aus, und da wird Weizen und dergleichen gedroschen. Im letzten Jahr hatten wir so ein ganz kleines Stückchen Weizen, habe ich bei mir gepflanzt. Aber ich hatte keine Dreschmaschine oder nichts. Aber ich wollte nur mal gucken, wie es wächst. Wächst es? Wird es schaffen in dem Klima? Früher hatten sie da gepflanzt. Und das wuchs so gut. Das war so schön. Und dann musste ich es ernten. Da habe ich den Nachbar gefragt, ob er mit seiner Dreschmaschine das kleine Stückchen für mich ernten konnte, sagt er, nein, die Maschine fährt nicht, die steht nur. Aber sie funktioniert noch, so ein altes, klappriges Ding. Hat er gesagt, wenn du alles zu mir hinbringst, dann kannst du es bei mir machen, dann machen wir es, aber die Maschine zu dir geht nicht. Okay, haben wir es geerntet mit der Hand, so wie in den guten alten Zeiten und gebunden und dann auf einen Wagen draufgepackt und dann zu ihm hingefahren und diese Maschine hat geklappert und Dreiviertel ist weggeflogen und es war egal, es war Spaß. Es war Spaß. Und als ich da stand, da sah ich, dass diese Maschine auf so einem runden Kreis stand. Dann fragte ich ihn, was ist denn hier? Wo steht denn die Maschine hier? Er sagt, ja, das war eine Tenne. Früher war das eine Tenne und dann haben sie hier mit den Ochsen den Weizen gedroschen. Da sind sie mit den Ochsen oder mit Eseln und dergleichen drüber gelaufen. Und dann kamen mir alle diese Gedanken in den Kopf. Und das war für mich ein interessantes Erlebnis. 1. Timotheus 5,18, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wir haben etwas zu tun in Gottes Werk. Wir sind Ochsen. Wir sind Ochsen, und wir sollen dabei helfen, dass da Weizen zusammenkommt, dass da eine Ernte für den Herrn reinkommt. Und der Herr sagt, oder der Apostel fragt, ist der Herr jetzt besorgt über Ochsen oder ist das ein Typus für etwas anderes? Natürlich sind die Arbeiter, die das Werk tun, sind auch einen Lohn wert. Und darum werden Prediger auch bezahlt und dergleichen. Aber die Ernte erinnert an die letzte Ernte und das Einbringen der Garben. Die Gerste war die erste Ernte Und danach folgte die Weizenernte. Und die Gerstenernte, die war symbolisch für die Früh, für den Frühregen. Und der Weizen, das war die letzte Ernte nach dem Spätregen. Faszinierende Bilder, die die Bibel hier eingebaut hat. Und dann habe ich angefangen zu gucken in der Bibel mit Tennen und was da vor sich ging. Und es war faszinierend, dass jedes Mal, wenn da von der Tenne die Rede war, dann hat es etwas mit Urteil zu tun, mit Gottes Gerechtigkeit zu tun. Das Korn natürlich steht für Erlösung und den Erlösten. Trauben dagegen bei einer Ernte und Spreu und Unkraut, das ist das Verlorene. Das sind die Bilder. Und Jesus gebraucht ja auch diese Bilder, wenn er mit den Menschen spricht. Joel 4, Vers 13, legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif, kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Natürlich, eine Sichel gebraucht man nicht für Traubenschneiden. Die gebraucht man, um den Weizen zu ernten. Und dann werden die Trauben runtergeschnitten und die werden getreten mit den Füßen. Und darum dieses Bild von diesen zwei Ernten, die es in der Bibel gibt. Offenbarung 14, Vers 15. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. So, hier ist das Bild, dass Jesus Christus bald kommt, um zu ernten. Aber diese Ernte hat natürlich mit Gericht zu tun. Nicht alle sind Weizen. Viele werden Trauben sein. Offenbarung 14, 19 und 20, und der Engel warf sein Sickel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde. Also die Ernte für den Weizen, die ist vorbei. Jetzt kommt ein Schneiden. Und der Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Nicht innerhalb, das sind nicht Erlöste. Und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Ein schreckliches Bild. Zwei Gruppen. Die eine Gruppe, gesegnet, geheiligt, ewiges Leben. Die andere, verloren, das Blut fließt, das Symbol, und sie haben den ewigen Tod. Also wir wissen heute, dass die Ernte reif ist, glaube ich, denn die Prophezeiungen erfüllen sich vor unseren Augen. Wir brauchen nur die Nachrichten sehen. Wir wissen, wir stehen kurz vor den letzten Ereignissen. Und typologisch muss sich das lokale Geschehen auf weltweite Ebene wiederholen, bevor die Ernte reif ist. So, alles, was in der Vergangenheit lokal war, wird jetzt universal, weltweit. Die politischen Ereignisse, die wirtschaftlichen Ereignisse, die Unruhen, alles, was wir jetzt in der Welt sehen, und die Erdbeben, wir haben ja darüber geredet, zeigen uns, wir sind am Ende. Griechische Proteste gegen Sparmaßnahmen. Bald werden wir Proteste sehen, weltweit. In meinem Land, im Osten, in Europa, in Amerika, überall. Jakobus 5, Vers 1 bis 8. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault. Schön gesagt, ne? Eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Taucht nichts. Und der Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Sie glauben, sie haben alles im Griff. Sie werden sehen, es wird ihnen wie Sand zwischen den Fingern zerrieseln. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Wir leben in dieser Zeit. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfangen hat. Wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Ich denke, jeder von uns dieses Mal hat dieses Gefühl. Das ist es irgendwie anders wie in den vergangenen Jahren. Jetzt ist ernst. Plötzlich ist es ernst geworden. Tennen und ihre Bedeutung für die letzte Ernte. Jeremia 51, 33, denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels. Die Tochter Babel ist wie eine Tenne. Zu der Zeit, da man sie feststampft, im Kurzen wird für sie die Zeit der Ernte kommen. Babylons Zeit ist vorbei. In diesem letzten Konflikt ist es nicht Babylon, der siegt. Es scheint, als ob Babylon siegt. Aber Babylon siegt nicht. Und sieh, da kommt ein Zug Männer, ein Pferdegespann. Und er begann und sprach, gefallen, gefallen ist Babel und alle Bilder ihrer Götter hat er zu Boden geschmettert. Jesaja 21. Mein verdroschenes Volk, ist ein schöner Ausdruck. Du, mein zerdroschenes Volk, du Sohn meiner Tenne, was ich von dem Herrn, der Herrscher, dem Gott Israels gehört habe, das verkündige ich euch. Das Bild da drüben habe ich in Äthiopien gemacht. Da hat man es noch so gemacht. Da habe ich gedacht, ich brauche doch keine Dreschmaschine, ich brauche nur einen guten Stock. Das Klagen um Jakob bei der Tenne Attats, das war ein Ereignis, wo ganz Israel und die Ägypter zusammen Tränen vergossen. Amos 1, Vers 3, so spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Damaskus werde ich es nicht abwenden, nämlich weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten zerdroschen haben. Also dieses Babel hat auch versucht zu ernten unter Gottes Volk. Und sie haben Gottes Volk geschlagen. Und darum sind sie auch so müde, denn wenn man Teil ist von Gottes Volk in diesen letzten Tagen, in denen wir leben, dann werden wir geschlagen. Und Babel wird versuchen, uns zu ernten und für sich zu ernten. Aber da ist ein anderer, der Recht auf uns hat. Und Babel hat kein Recht auf uns. Und wir dürfen nicht erlauben, dass Babel in unsere Mitte kommt und drescht mit eisernen Dreschgeräten. Denn dann zerschmettern sie alles, da bleibt nichts übrig. Die Hufe der Tiere, die darüber gingen, die haben es nicht zerschmettert, die haben es nur rausgedrückt. Hier ist ein schrecklicher Krieg, wo Gott und Babel in Konkurrenz miteinander sind, um Gottes Volk zu ernten. Ernste Lage ernste Sache. Mose 50, 7 bis 10. Wir gehen zurück zum Zeit des Auszugs. Da zog Josef hinaus, um seinen Vater zu begraben, und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf, alle Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Das ist erstaunlich, ne? Dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters, nur ihre Kinder, Schafe und Rinder liefen sie im Land Goshen zurück. Es begleiteten ihn auch Wagen und Reiter, und es war ein großer Heerzug. Als sie nun zur Tenne Atad kamen, die jenseits des Jordan liegt, hielten sie dort eine große und feierliche Totenklage, denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine siebentägige Trauer. Es ist ja faszinierend, dass das gerade bei dieser Tenne war. Denn hier ist Israel. Er wird hier beklagt. Aber Israel ist ein Typus für diejenigen, die eines Tages an einer Tenne gedroschen werden. Entweder von Gott oder von Babel. Und damals waren die Ägypter noch dabei. Die Ägypter waren dabei. Sie hatten Ehrfurcht vor Gottes Volk. Aber dann kam ein anderer Pharao viel später, der hatte überhaupt keine Ehrfurcht. Dem war das egal. Wer ist dieser Gott? Ich werde machen, wie ich es will. Und so ist es auch heute. Gottes Volk hat immer schon den Respekt der Menschen gehabt, aber heute nicht mehr. Heute die Evolutionslehre und die ägyptischen Lehren, die sagen, so ein Volk, das glaubt in einer buchstäblichen Bibel, das ist bescheuert. Das kenne ich nicht. Wesley schreibt in seinem Kommentar, das feierliche Klagen um Jakob gab dem Ort den Namen Abel Mizraim. Klagen der Ägypter. Was der nächsten Generation Ägypter als Zeugnis diente, die Jakobs Nachkommen unterdrückten, denen ihre Vorfahren so viel Respekt erzeigt hatten. Faszinierende Zeit, in der wir leben. Wir leben nicht in der Zeit, wo die Ägypter noch uns geduldet hätten. Die Ägypter und der König des Nordens laufen Schritt für Schritt nebeneinander und finden uns lächerlich. Ruth und die Tenne. Ruth ist ein Typus der Erstlinge der Erlösung. Und zum wahren Gott bekehrte sich diese Moabitin. Dein Gott sei mein Gott, dein Volk sei mein Volk. Schwerer Entschluss, der muss heute auch gemacht werden. Und wo fand sie ihn? Auf der Tenne. Und was für eine Ernte war es? Es war die Gerstenernte. Also hier ist eine Typologie von einer Person, die sich anschließt bei Gottes Volk, wo der Frühregen gewirkt hat. Und sie kommt aus ihrer Gemeinschaft heraus und sie schließt sich dem Volke Gottes an. Und jeder von uns individuell hat einen Frühregen und hat einen Spätregen. Und manche haben den Frühregen gerade vor kurzem gehabt. Wir haben eben mein Zeugnis gehört von einem Frühregen in dem Leben, aber da kommt noch der Spätregen. Und da kommt eine endgültige Ernte, die zweite Ernte, nämlich die Weizenernte. Und die wartet auf Gottes Volk. Ruth 3, 2 und 4, nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Jesus ist auch unser Verwandter, er ist Bruder geworden. Siehe, er worfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun, salbe dich, lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. So sieht das aus, wenn man da auf dieser Tenne arbeitet und der Spreu weg und der kostbare Samen bleibt zurück. Und so müssen wir, wenn wir gerufen werden durch Gott, uns baden, uns waschen lassen, in seinem Blut diese Sünden entfernen, salbe dich, wir müssen seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit in Anspruch nehmen, lege deine Kleider an, das Hochzeitskleid, das wir nur von ihm bekommen können, und geh zur Tenne, damit der Spreu, der in uns ist, entfernt werden kann. Und dann gibt's natürlich auch nicht nur den Frühregen, sondern den Spätregen. Tennen und Gericht. Gideons zum Beispiel. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiten 7 Jahre lang. Tja, faszinierend, diese Midianiten. Heutzutage typologisch eine Schwestergemeinschaft. Protestanten vielleicht, ich weiß nicht. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiten und die Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Hier ist eine Allianz gegen Gottes Volk. Midianiten, das waren ja Ahnen Abrahams, also Schwestergemeinschaften. Was macht ihr hier, ihr Adventisten? Und die Amalekiter, das waren keine Verwandten, das sind die Heiden. Was für ein Unsinn, glaubt ihr denn, eine buchstäbliche Schöpfung mit einem buchstäblichen 6 Tage Schöpfung und 7. Tag Ruhe, spinnt ihr wohl? Und die Söhne des Ostens, komm, wir zeigen euch ein bisschen Esoterik und wir klauen euch den Weizen, den ihr versucht zu pflanzen. Und wir sind so eingeschüchtert. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Ist es möglich, dass diese Allianz uns beraubt? Ist das möglich, dass wir nachher geheimnisvoll uns absondern müssen und vielleicht hier bei Asi oder irgendwo im Geheim versuchen, eine Ernte zusammenzukratzen? Ist das möglich? Denn sie kamen samt ihren Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. Ich kann es mir kaum vorstellen, ich kann kaum glauben, wie meine Gemeinde sich geändert hat in den Jahren, seitdem ich jetzt dazugehöre. Als ich 26 Jahre, vielleicht ist es auch schon 27, ich weiß nicht, es ändert sich jedes Jahr, dazu kam. Ich habe mit keinem geredet, der nicht so geglaubt hat, wie wir glauben. Mit keinem. Und heutzutage, ich muss das Vergrößerungsglas holen, um einen zu finden. Und der ist meist versteckt. Sie sind wie Heuschrecken heute. Überall. Und die anderen, So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Seht ihr das Bild? Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israel, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israel, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten und ich habe sie vor euch hergetrieben und euch ihr Land gegeben. Er zeigt immer zurück. Was habt ihr früher geglaubt? Was habt ihr früher gesehen? Zurück, 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 alte Wege. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und darum habt ihr den Zustand. Also, Herr, wir sind schuld. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter der Terebinte bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abisritter und sein Sohn Gideon, drosch Weizen in der Kälte. Hallo, man drescht keinen Weizen in der Kälte. Man drescht ihn auf einer Tenne. Aber geheimnisvoll, damit die Midianiten das nicht sehen und hören. Denn das war verboten, das Evangelium zu verkünden, wie es verkündet werden soll, war verboten, nicht mehr gewollt. Kann doch nicht sein, dass das mit uns auch passieren könnte, dass wir so im Geheim dreschen, in einem Kelter. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Na, wir wissen, er hat nicht alles immer richtig gemacht, aber nur lassen wir mal die Geschichte da und lass das mal durch den Kopf gehen. Noch ein Beispiel. David und die Tenne. Als die Philister die Bundeslade auf einem Karren zurückschickten, kamen sie während der Weizenernte in Bet-Shemesh an. Ist für mich immer so interessant, immer wenn da so ein Ereignis ist, dann ist da eine Ernte und da ist eine Tenne, das ist Gottes Gerechtigkeit, denn das Volk war wieder weit weg von Gott. Darum hat er sie überliefert an die Philister. Und die Philister hatten die Bundeslade genommen und sie hatten sie da in den Tempel Dagons hereingesteckt und sie hatten versucht, das Gesetz Gottes, das in der Bundeslade ist und den Gnadenstuhl, der oben drauf ist, ihrem Gott Dagon zu unterstellen? Wie kann ich das, was auf Christus hinweist, Dagon unterstellen? Kein Wunder, der fiel auf die Nase. Dann haben sie ihn wieder aufrecht gestellt. Ihr kennt ja die Geschichte. Am nächsten Morgen, bumm, da lag er in 3 Stücken. Und genauso Babylon an der Endzeit besteht aus dieser dreifachen Macht. Und sie wird auch auseinanderfallen und in 3 Stücken da liegen. Aber jedenfalls, sie werden geplagt. Und so wie damals üblich war, sie machen diese goldenen Modelle von den Geschwüren, die sie hatten, und taten sie dazu zu der Bundeslade und sagten: Gut, wir tun sie jetzt auf eine Karre mit jungen Kühen, die gerade ihre Kälber hatten, und dann, wenn die rennen und die rennen nach Israel, dann wissen wir, dass das Gott ist, denn die werden das ja nie machen, die werden doch zu den Kälbern hinrennen. Und da gingen sie. Und die Philister hinterher, um zu gucken, was passiert. Da gingen die Kühe auf dem Weg geradeaus auf Bet-Shemesh zu. Sie gingen nur auf ein und derselben Straße und brüllten beim Gehen. Und sie wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen an, bis an die Grenze von Bet-Shemesh. Die Bet-Shemiter aber schnitten eben den Weizen im Tal. Noch nicht Ernte, noch nicht dreschen, sie schneiden. Die Ernte ist reif. Als sie nun aufschauten, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Oh, sehr schön. Wir sind Adventisten und ist ja wieder da, sehr schön. Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas des Betschemitas und stand dort still. Und es war ein großer Stein dort, da spalten sie das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Aber das Herz war nicht verändert. Das war nicht verändert. Und dann wollten sie gucken, wunder, ob noch alles richtig ist mit dieser Bundeslade. Die war ja bei den Philistern, kommen wir schon mal rein. Puh. Hier ist Bet-Shemesh, in die Richtung, war gerade vor kurzem da. Interessanter Platz, hier hat sich viel Geschichte abgespielt. Hier gleich in der Nähe war auch David und Goliath aneinander. Und da sitzen wir auf dem Hügel, hier irgendwo in diesen Feldern, irgendwo hier passierte es. Hier kam die Bundeslade. Und hier auf irgendeinem Platz, vielleicht sogar der, diese beiden Hügel, die wir da oben sehen, auf der einen stand Israel auch einmal und die Philister mit Goliath standen auf der andere, und da in dem Tal, da hat David ihn geschlagen. Ich habe immer so ein Bild von meiner Frau, dass ich sie wenigstens einmal in einem Monat oder so sehe. Hallo. Ja, 5 kleine Steinchen. Das ist alles, was nötig war. Jetzt ist es faszinierend, Typologie, Antitypus, Notre Dame, Le Arche. Hier oben, da wohnen die Klosterschwestern an diesem Platz und hier, glauben sie, ist wo die Bundeslade dann endlich auch endete. Und da ist dieses große Bild von Maria und sie steht auf der Bundeslade. Unsere liebe Frau von der Bundeslade. Die Kirche gehört den französischen Schwestern des heiligen Josef von der Erscheinung. Die Schwestern glauben, sie stünde an der Stelle von Abinadabs Haus, wo die Lade aufbewahrt wurde, 1. Samuel 7,1. Am selben Ort steht auch eine größere byzantische Kirche. Also da steht sie auf der Bundeslade. Ist ja faszinierend. Erst eine Predigt, die wurde gehalten von dem Prediger Tommy Lane, Homily for the Assumption of Our Lady into Heaven. Und Maria, Bundeslade in den Himmel aufgenommen, tritt für uns ein. Heute danken wir Gott für die große Maria erwiesene Ehre, dass die Verwesung ihren Körper nicht anrühren durfte. Am Ende ihres Erdlebens wurde sie mit Körper und Seele in den Himmel aufgenommen. Steht das in der Bibel? Es war ihrem Leib in der Tat angemessen, keine Verwesung zu erfahren, denn er hatte Jesus zur Welt gebracht. Außerdem war sie sündlos. Steht das in der Bibel? Sie wurde unbefleckt empfangen und blieb ihr Leben lang ohne Sünde. Steht das in der Bibel? Tod ist das Ergebnis von Sünde, sagt uns die Schrift. Daher wurde sie am Ende ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Einer der Ehrennamen für unsere liebe Frau ist Bundeslade. Und unsere erste Lesung beginnt mit Johannes Vision von Himmel, wo er etwas sieht, das seine Zeitgenossen verblüffen sollte. Er sieht die Lade des Bundes. Wir können sagen, dass die Bundeslade im Alten Testament Maria im Neuen Testament versinnbildet. Auf Maria im Neuen Testament vorausweist, wie und warum Maria trug in ihrem Schoß Jesus, das lebende Wort Gottes, das fleischgewordene Wort, nicht nur auf Stein geschrieben, wie im Alten Testament. Jesus war da das Lebensbrot, alttestamentliches Manna, Er war der Priester des Neuen Testaments, Hebräisch Aaron und so weiter. Die Bundeslade im Alten Testament wies also voraus auf die viel größere Bundeslade im Neuen Testament, Maria, die das lebendige Wort Gottes trug, Jesus. Jetzt, wenn ich je Verwirrung gelesen habe, dann ist das Verwirrung. Dann heißt das hier, wird die Bundeslade genommen und sie wird dem Gott Dagon unterstellt. Irgendwann müssen da Plagen und Seuchen kommen. Richtig? Und irgendwann muss Dagon auf die Nase fallen und in drei Stücke enden. Also Babylon wird gerichtet werden, das haben wir am Anfang gesehen, denn da ist auch eine Ernte. Aber Gottes Volk muss gereinigt werden von allem, was babylonisch ist. Allem. Und diese Bundeslade, die steht für den Charakter Christi. Diese Bundeslade steht für die Versöhnung. Diese Bundeslade steht für alles, was Adventismus beinhaltet. 1. Samuel 6, 15 bis 21. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das dabei war. Ich bin wieder zurück. Die Bundeslade war da. Indem sich die goldene Kleinodien befanden und setzten sie auf dem großen Stein. An jenem Tag opferten die Leute von Bet-Shemesh dem Herrn Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, kehrten sie am gleichen Tag wieder nach Ekron zurück. Sie waren ja unwissend. Sie haben getan nach dem Besten, was sie wussten. Und dann schauten sie in die Bundeslade, ist noch alles da. Puh, und der Herr schlug einige der Bet-Shemester, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und er schlug von dem Volk 70 und 50.000. 50.000 und 70, eine ziemlich genaue Zahl. 50.000 und 70. Da trug das Volk Leid, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Sie hatten es vergessen, was es heißt, sich dem Gesetz und dem Gnadenstuhl zu unterstellen. Sie hatten Gnade und Gerechtigkeit getrennt. Und wenn wir das tun, dann sterben wir zu Tausenden. Wenn wir Gnade und Gerechtigkeit trennen, dann haben wir Probleme. Wenn wir entweder zu viel hängen an der Gerechtigkeit und die Gnade ignorieren, dann sind wir gesetzlich. Wenn wir sagen, wir sollen das nicht so ernst machen mit diesem Gesetz und dem Sabbat und der gesunde Lehre und wir sind gnadenorientiert. Wenn wir schauen wollen, ob alles noch drin ist, dann sterben wir. Und die Leute von Bet-Shemesh sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kiriat Jearim und ließen ihm sagen, die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht, kommt herab und führt sie zu euch hinauf, wir wollen sie nicht mehr. So kamen die Leute von Kiriat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinabs, wo wir eben gesehen haben, wo diese Kirche steht angeblich, auf dem Hügel, und sie heiligten seinen Sohn Eleazar damit, er die Lade des Herrn hütete. Und da stand sie und das ganze Haus war gesegnet. Warum? Weil sie es nach den Richtlinien Gottes getan haben. Wenn wir abweichen von den Richtlinien Gottes, was haben wir dann? Dann haben wir die Katastrophe. Dann haben wir die Katastrophe. Jetzt David möchte die Lade nach Jerusalem zurückbringen. Jetzt kommt was ganz Faszinierendes. Und David zog mit ganz Israel hinauf nach Bala, das ist Kirjat Jearim, welches in Juda liegt, um die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort heraufzuholen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einen neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs führen und Ussa und Akio lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel spielten vor Gott mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten, mit Harfen und Handpauken und Zimbeln und Trompeten. Als sie aber zur, wohin kamen? Zur Tenne, Kidon kamen, streckte Ussa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder waren ausgeglitten. Sie stolperten. Jetzt diese Bundeslade war auch auf einem Wagen gewesen von den Philistern, den ganzen Weg mit Megatempo, wie auf einer Autobahn. Und die sind nie gestolpert. Kann Gott seine Bundeslade, kann er sein Gesetz, seine Gerechtigkeit und seine Gnade in dem rechten Verhältnis zueinander, kann er es selber schützen, ja oder nein? Oder sollen wir ihm helfen, um das vielleicht besser zu tun? Sollen wir ihm vielleicht weismachen, was wir ändern könnten, damit es besser ankommt? Und was passierte da? Und als sie zu der Tenne nach uns kamen, denn jetzt kommt das Gericht, bei einer Tenne vorsichtig gehen mit dem Herrn. Griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Ussa und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte und er starb dort vor Gott. Wo stirbt er? An der Tenne. 2. Samuel sagt, wegen der Unerbietlichkeit. Er tat das Verkehrte. Er hatte nicht die richtige Einstellung, die Ehrfurcht. Es fehlte ihm. So blieb die Lade Gottes beim Haus Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate lang und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Und David ging nach Hause und er hatte Angst vor Gott. Er war sogar zornig mit sich selbst, mit Gott, mit allem. Und er überlegte. Was hatten sie gemacht? Sie hatten die Bundeslade auf eine Karre gesetzt, weil das war ja toll, die Philister hatten es ja gemacht. Wer hatte es gemacht? Die Philister hatten es so gemacht. Da können wir es ja auch so machen. Aber das tun wir ja nicht in der Gemeinde, oder? Wenn die das so machen, wenn die da ihre Anbetungsstile gebrauchen, mit Trommeln und allem drum und dran, können wir auch. Tun wir das, ja oder nein? Und David überlegt. Bei der Tenne glitten die Rinder aus, ein Symbol für Gericht, Überleben, Erlösung, Tod, alles, was damit zusammenhängt. Und jetzt beim 2. Versuch hat David sich das gut überlegt. Conflict and Courage, Seite 1, 7 und 6. Ussas Schicksal war ein göttliches Gericht gegen die Übertretung eines eindeutigen Befehls. Durch Mose hatte der Herr besondere Anweisungen gegeben, wie die Lade zu transportieren sei. Wie gehen wir um mit unserer Lehre von Gesetz und Gerechtigkeit? Typologisch, antitypologisch. Allein die Priester, Nachkommen Aarons, durfte sie unverhüllt anschauen oder gar berühren. Die Priester mussten die Lade verhüllen, dann mussten die Kehatiter sie an den Stangen anheben, die in Ringen an den Längsseiten der Lade steckten und niemals entfernt wurden. Den Gerosiniten und, sind ja schwierige Namen, Meraritern in Deutsch kann ich das kaum sagen, die sich um die Vorhänge, Bretter und Ständer der Stifthütte kümmerten, gab Mose Karren und Rinder zum Transport dieser Dinge. Aber den Söhnen Kehats gab er es nicht, denn ihnen oblag die Arbeit am Heiligtum. Auf der Schulter trugen sie es. Und die Überführung der Lade von Kirjat Jearim hatte es also eine direkte und unentschuldbare Missachtung der Anordnung des Herrn gegeben. Und jetzt macht sie noch einen Schritt weiter. Publishing Ministry. Es gab in unserem Verlag Leute, die anders vorgehen wollten als bisher, um manche Veröffentlichungen von uns ein bisschen mehr populär zu machen. Vielleicht können wir eine Kaffeegemeinde machen. Vielleicht eine Trommel oder zwei reinbringen, ein bisschen mehr heitere Musik, vielleicht mehr eine Bar-Atmosphäre. Vielleicht können wir ein bisschen Ignatius-Loyola-Theologie reinbringen und Spiritualität und so weiter. Wir machen es ein bisschen anders. Der Vorschlag war, dass der Name Siebenten-Tags-Adventisten, der sollte nicht so erwähnt werden und hervorstehen und die Lehre des Sabbats und so, das können wir ein bisschen sanfter machen, um die Literatur weiter zu verbreiten. Und Ellen White schrieb dazu, wenn Männer davon reden, die Grundsätze zu ändern, dann tun sie, was ihnen nicht zusteht. Wie Usa versuchen sie, die Lade zu stützen, die Gott gehört und unter seiner besonderen Aufsicht steht. Sie gebraucht also genau diesen typologischen Gedanken, von dem ich jetzt rede. Wir dürfen nicht die Bundeslade auf eine Karre setzen und dann versuchen sie zu transportieren mit Musikinstrumenten, wovon einige nicht im Gottesdienst angebracht sind. Liest mal die Musikinstrumente. Da sind ein paar Unterschiede, als er es das zweite Mal versuchte. Review and Herald, Usa vergriff sich an der Lade, ungeachtet der klaren Anordnungen des Herrn, ihr mit Furcht und Zittern zu begegnen und sie heilig zu halten. Ich denke, wir müssen jetzt denken an uns. Wir sind der Antitypus. Was machen wir, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn repräsentieren an die Welt? Er musste aus dem Werk des Herrn entfernt werden. Usa musste entfernt werden. Usa steht nicht hier für eine Person antitypisch. Usa steht für einen Geist. Und der muss entfernt werden. Gott ändert sich nicht. Es liegt ihm heute genauso viel wie in Usas Tagen daran, dass die Menschen seine Wege kennen und seine Richtlinien achten, mit denen er sie führt. Wer es für unwichtig hält, in Gottes Werk einem so spricht der Herr zu gehorchen und stattdessen eigene Pläne vorschlägt, beweist seine Uneignung für eine Vertrauensstellung in Gottes Werk. Geisterweissagung, das sind starke Worte. Das sind nicht nur Geschichten im Alten Testament, das sind tiefe Lehren, die wir uns zu Herzen nehmen müssen. In jedem Bemühen, sein Werk voranzubringen, müssen wir unser Ich vergessen und Gottes Ehre im Blick haben. Wenn Gott durch seine Propheten gesagt hat, wir haben eine Drei-Engel-Botschaft, und nichts anderes sollte in unserem Kopf sein, wenn es zu verkündigen kommt. Und wir wollen die Bundeslade auf eine Karre setzen und sie stützen, so wie wir wollen, dann müssen wir beseitigt werden. Das sind schlimme Worte. versuchen wir also nicht, die unter Gottes Stutz stehende Lade zu stützen, indem wir eine falsche Strategie folgen, eine falsche Lehre verkündigen, das Gesetz und Gerechtigkeit trennen, in verkehrtem Verhältnis zur Liebe und zur Gnade stellen, dann sind wir Usa. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und er bereitete einen Ort für die Lade Gottes und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten. Er hat es also eingesehen. Denn dieser hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer. Darum versammelte David ganz Israel in Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn an den für sie bereiteten Ort hinaufbrächten. David versammelte auch die Söhne Aarons und die Leviten und die Musiker und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Und er sprach zu ihnen, ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten, so heiligt euch nun, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israel hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe. Denn das vorige Mal, als nicht ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. Und da ist der Typus und die Antitypus. Und die Leviten trugen die Lage Gottes auf ihrer Schulter und die Musikinstrumente, die Timbrel war weg. Und da gingen sie nach dem Maß des Herrn. Und es geschah, als Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, opferten man 7 Stiere und 7 Widder. Es ist interessant, immer die Zahl 7, die Zahl, die Gott zukommt. Wesley kommentiert, er half ihnen, Gott half ihnen, sie zu tragen. Er ermutigte sie in ihrem Dienst mit tröstlichen Zeichen seiner Nähe. In unserem Glaubensleben müssen unsere Hilfe immer vom Himmel kommen. Vor allem Gottesdiener, die die Gefäße des Herrn tragen, brauchen göttliche Hilfe in ihrer Arbeit, damit Gott dadurch verherrlicht werde und die Leute auferbaut. Wir müssen unheimlich sorgfältig umgehen mit dieser Sonderlehre, die Gott dieser Gemeinschaft anvertraut hat. Wir haben zu viel Usas. Und auch einige Davids, die nicht ganz richtig liegen. Der zweite Fall, und das ist der letzte. 2. Samuel 24,1. Und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel, und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Im 1. Chroniker 21,1 steht, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Das Believer's Commentary sagt, man könnte meinen, Gott habe in seinem Zorn David dazu gebracht, Israel und Juda zu zählen. 1. Chroniker erfahren wir doch, dass es Satan war, der David dazu anstiftete. Satan gab den Anstoß, David führte es aus, weil Stolz in seinem Herzen war. Und Gott ließ es zu, die Septuaginta liest den Vers ein und Satan reizte David statt und er reizte David. Die Genfer Bibelkommentar schreibt, der Herr gestattete Satan, um das Volk zu zählen. Natürlich, wenn wir das Volk zählen, dann denken wir, schau mal, was für eine Macht wir haben. Wir sind ein tolles Volk. Wir können es machen. Jakobus 1, Vers 13 sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Also es war Satan, der es gemacht hat. 2. Samuel 24, 2 und 3. Und der König sprach zu Joab, seinem Heerführer, der bei ihm war. Durchziehe doch alle Stämme Israel von Dan bis Beersheba und mustere das Volk, damit ich die Zahl des Volkes erfahren will. Denn wir sind eine große Schar und wir sind stark und wir können uns auf unsere eigene Kraft berufen. Der Joab, das war so ein schlimmer Kerl eigentlich. Der hat mehr Gripse als der König und sagt, der Herr, dein Gott, füge zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal mehr dazu. Und mein Herr und König möge es mit seinen eigenen Augen sehen. Aber warum hat mein Herr und König gefallen an so etwas? Wieso soll ich sie zählen? Aber der König, der hatte das letzte Wort. Und so zogen sie durchs ganze Land und kamen nach 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Und Joab gab dem König die Zahl des gemusterten Volkes an. Und es waren in Israel 800.000 Kriegsleute, die das Schwert zogen. In Juda 500.000 Mann. In den verschiedenen Berichten ist es ein bisschen verschieden, aber nicht, weil die Bibel verkehrt ist, sondern weil sie andere Maßstäbe gebraucht haben. Das sind die bestimmten Zahlen. Und dann waren da auch noch Zahlen, die sie berechnet hatten von den Stämmen, zu denen sie nicht hinkamen. Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und die Heerführer. Alle sagten zu ihm, wieso machst du das? Gott kann doch erlösen durch wenig oder durch viele. So zogen Joab und die Heerführer vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Aber nachdem David das Volk hatte zählen lassen, schlug ihm das Gewissen und David sprach zum Herrn, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe. Und diese Sünde ist die Sünde, die wir alle entgegnen, dass wir uns auf uns selbst verlassen, eher auf den Herrn zu vertrauen. Und ich habe ja auch gepredigt darüber, wenn wir nicht total abhängig sind, wenn wir nicht wissen, wie abhängig wir sind, werden wir nicht in den letzten Tagen stehen. Und das ist, warum es geht. Alle, die auf selbst sich berufen in dieser Zeit, werden verloren gehen. Wir können es nicht erlauben. Und als David am Morgen aufstand, da erging das Wort des Herrn an den Propheten Gad, den Seher Davids. Geh hin und sage zu David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor. Erwähle dir eines davon, dass ich es dir antue. Hier kommt ein Gericht. Denn das ganze Volk war, wo David war. Das ganze Volk. Sie hatten nicht mehr das Vertrauen in Gott alleine, was sie hätten haben sollen. Und er kam zu David und ließ es ihn wissen und sprach zu ihm, willst du, dass 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Oder dass du 3 Monate lang vor deinen Widersacher fliehen musst, während sie dich verfolgen? Oder dass 3 Tage lang die Pest in deinem Land ist? So besinne dich nun und sieh, welche Antwort ich geben soll, der mich gesandt hat. Und David sprach zu Gad, mir ist sehr Angst, doch lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, aber in der Hand der Menschen will ich nicht fallen. Aber jetzt müssen wir darauf achten, wir können nicht Gottes Gerechtigkeit trennen von seiner Gnade. Die Konsequenz von dem, was wir als Maßstab haben, werden wir tragen müssen. Also was ist, wenn Gott mit Gnade hier auftritt? Da ließ der Herr die Pest in Israel ausbrechen am Morgen an bis zur bestimmten Zeit. Und von dem Volk von Dan bis Beersheba starben 70.000 Mann. Typologisch heißt das, dass wir ein Megaproblem haben. Wir haben ein Problem. Als aber der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, jetzt Jerusalem, hilf mir, Symbol für wen? Gottes letztes Volk. Dieser innere Kern. Ich hoffe, ich rede hier zu Jerusalem. Und ich hoffe, dass wir im Internet reden mit antitypischem Jerusalem, das durch ganz antitypisches Israel zerstreut ist. Wollen wir unter den 70.000 sein? Oder wollen wir unter denen sein, die wir jetzt besprechen? Als aber der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, um es zu verderben, da reute dem Herrn das Unheil. Da ist ein Ausweg. Und er sprach zu dem Engel, der das Verderben unter das Volk anrichtete, es ist genug. Lass nun deine Hand sinken. Der Engel des Herrn aber befand sich wo? Bei der Tenne Arvnas des Jebusitas. Hier ist das Gericht. Und wir können jetzt noch wählen. Wo wollen wir sein? Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn, siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat begangen. Was haben alle diese Schafe getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters gerichtet sein. Ich hoffe und bete, dass da viele unter uns sind, die wie David vielleicht das Volk verführt haben, die im letzten Augenblick noch einsehen, wo sie verkehrt waren. Wenn sie verkehrte Lehren reingebracht haben, wenn sie das Volk gelehrt haben, um ganz sicher zu sein über ihre Erlösung, alles ist in Ordnung, die Gnade deckt dich, machen wir weiter. Gefährliche Sache. Patriarchen und Propheten, die Volkszählung hatte die Leute verstimmt. Tatsächlich aber hatten sie dieselben Sünden gepflegt, die zu Davids Handlung geführt hatten. Wie der Herr durch Absaloms Sünde Gericht über David brachte, so bestrafte er durch Davids Fehltritt Israels Sünden. Wir werden schrecklich gesichtet werden, aber bei der Tenne bei Jerusalem, da ist Hoffnung. Und Gott kam zu David an jenem Tag und sprach zu ihm, geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne. Auf der Tenne. Hier, wo das letzte Gericht steht, wo es geht um, wer ist Jerusalem? Da, richte den Altar auf. Auf der Tenne Arvnas des Jebusitas. Da ging David hinauf nach dem Wort Gottes, so wie der Herr es geboten hatte, und als Arvna aufblickte, sah er den König mit seinen Knechten zu ihm herüberkommen. Da ging Arvna hinaus und verneigte sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde. Und Arvna sprach, warum kommt mein Herr und König zu seinem Knecht? Und David sprach, um die Tenne von dir zu kaufen. Und um den Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage von dem Volk abgewandt wird. Da sprach Arvna zu David, mein Herr und König, nehme sie und opfere, was ihm gefällt. Siehe, da sind Rinder zum Brandopfer, die Dreschwagen aber und das Geschirr der Rinder mögen als Brennholz dienen. Was für eine Zeit war denn das, wenn alle diese Geräte und die Rinder und alles bereit waren auf der Tenne. Es war Zeit zum Dreschen. Alles war bereit. Zeit zum Dreschen. Dies alles, o König, schenkt Arvna dem König. Und dann sprach er zum König, der Herr, dein Gott, sei dir gnädig. Aber der König sprach zu Arvna, nicht so. Sondern will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert. Fantastische Typologie hier verborgen. Ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert, denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mir nichts kostet. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber. An einer anderen Stelle steht, er kaufte es für 600 Goldstücke. Jetzt ist das ein Widerspruch, die Antwort ist wieder nein. Er kaufte die Tenne und er kaufte das, was auf der Tenne stand, die Rinder und das Werkzeug, was nötig war, das hat er gekauft für Silber. Aber das Land, das ganze Land, was ringsrum war, hat er gekauft für Gold. Gold und Silber. Die Tenne, Silber. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und der Herr ließ sich für das Land erbitten und die Plage wurde abgewehrt von Israel. Samuel berichtet, dass 50 Silberschekel bezahlt wurden. Erste Chronik spricht von einem Preis von 600 Schekel für das Land. Packen wir das ein bisschen aus. Die zwei Geschichten ergänzen sich und sollen nicht im Widerspruch betrachtet werden. Das Silber, das wurde wahrscheinlich für die Geräte der Tenne und die Ochsen entrichtet, das Gold für das Grundstück. Silber ist das Metall für das Lösegeld. Das Lösegeld wurde auch für die Füße der Säulen im Heiligtum eingeschmolzen. Jeder musste einen halben Schekel Silber bezahlen und diese Silbersockeln waren für die Säulen. Petrus sagt, ihr seid Säulen, lebendige Säulen im Tempel und ihr steht auf einer Silbersockel. Das heißt, wir sind erlöst in Jesus Christus und haben einen Preis bezahlt, ob wir reich sind oder arm, aber eigentlich ist es umsonst, denn der gibt dir das Geld, um es zu bezahlen. Haben wir eine Geschichte, wo das Geld geschenkt wird? Petrus geht und fängt einen Fisch. Und wie viele Münzen waren da in dem Mund? Zwei. Eine für mich, sagt er, eine für dich. Also der Herr gibt uns das, ob wir arm sind oder reich sind. Das Lösegeld wurde auch für die Füße der Säulen im Heiligtum eingeschmolzen. Silber und Gold versinnbilden die Erlösten. Eine Volkszählung durfte nur auf Gottes Befehl stattfinden und hatte mit der Zählung Israels hinsichtlich der Erlösung zu tun. Wenn du die Zahl der Kinder Israel ermittelst, sagt es im 2. Mose, alle, die gezählt werden, so soll jeder dem Herrn ein Lösegeld für seine Seele geben, wenn man sie zählt, damit nicht eine Plage über sie kommt, wenn sie gezählt werden. Jeder, der durch die Zählung geht, soll einen halben Schekel geben nach dem Schekel des Heiligtums. Wenn Gott erlaubt, dass wir gezählt werden, dann ist es er, der zählt. Er fügt uns hinzu zu Israel und er wird sorgen, wer ist Jerusalem und wer ist nur nebenbei. Jeder, der durch die Zahlung geht, soll einen halben Schekel geben. Zacharia sagt, aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Hier sind die Symbole der Erlösung. Die Symbole. Petrus sagt, so legt nun ab alle Bosheit und alle Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst euch hier euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Also wer ist Priester? Wir alle. Also wer trägt die Bundeslade? Antitypisch heute. Wir. Und wenn wir sie nicht tragen, wie wir müssen, dann haben wir ein Problem. Wenn wir uns auf uns selbst verlassen und wir wollen das Volk zählen, dann haben wir ein Problem. Und dieser Platz, da wo auf dieser Erntestelle, auf dieser Tenne, dieser Altar aufgerichtet wurde, da stand der Tempel nachher. Auf diesem genauen Platz. Das heißt, nur in Jesus Christus kann die Plage gestoppt werden. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer durchzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Sion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Nur auf dieser Tenne, auf dieser letzten Tenne, kann diese Seuche aufgehalten werden. Nur da, wo wir mit Christus verbunden sind und abhängig sind von ihm und es tun, so wie er es sagt, können wir am Ende bestehen. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßens, ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Sind wir als Volk bestimmt für etwas, ja oder nein? Haben wir einen besonderen Auftrag? Haben wir eine besondere Aufgabe von Gott bekommen, ja oder nein? Dann wieso nehmen einige von uns Anstoß? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Gnade, Gerechtigkeit im richtigen Verhältnis. Letzte Botschaft, Drei-Engel-Botschaft. Sie ruft die Menschen zurück. Zu diesem Verhältnis. Und nur der Engel steht auf der Tenne, um Israel zu beschützen. Es ist genug. Ich möchte auf der Tenne sein. Ich möchte auf dieser letzten Tenne sein, aber ich möchte nicht Schrot sein. Und so muss ich den Herrn beten, dass ich abhängig bleibe. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnädigt wart, jetzt aber begnädigt seid. Wir dürfen auf Gottes letzter Tenne stehen und das ist ein Aufruf an Gottes Volk. Komm, wir gehen mit der Bundeslade um, mit der Gnade und der Gerechtigkeit, so wie Gott es gesagt hat. Wie er es diesem Volk gegeben hat, damit wir nicht in den Seuchen vergehen. Kommen wir beten. Lieber Vater, du hast uns gerufen, nicht weil wir gut sind und wunderbar sind, sondern weil du in Menschen, die wie wir sind, zeigen willst, was dein Geist erreichen will und kann. Wir sind alle auf einem Weg, keiner ist angekommen. Aber hilf uns, um diese Botschaft von Gerechtigkeit und Glauben, von Gesetz und Gnade im richtigen Verhältnis zueinander zu verkündigen an eine Welt, die beides wie USA zerlegt haben. Herr, wenn du es nicht tust, dann sterben wir von der Seuche. Und wenn wir nicht abhängig sind von dir und wir versuchen es auf unserem eigenen Weg zu erreichen, dann werden wir auch nicht dahin kommen, wo wir sollen. Bring uns zur Tenne. Ja, Herr, entferne den Schrot, aber lass den Weizen nicht zugrunde gehen. In Jesu Namen. Amen.